Olympia ist für mich erstens ganz lang her und zweitens einfach verbunden mit enorm vielen Emotionen.
Olympia ist für mich wirklich ein unbeschreibliches, grossartiges Erlebnis gewesen, aber mit ein bisschen Distanz relativiert sich das auch wieder.
Olympia ist für mich der Beweis, dass wenn man etwas gemeinsam hat, dass man die verschiedensten Kulturen zusammen an den Tisch bringen und zusammen etwas Cooles erreichen kann.
Drei Stimmen, drei Basel-Persönlichkeiten, die an Olympischen Spielen dabei waren, 1984, 2004, 2024. Jeweils 20 Jahre liegen also dazwischen, zwischen dem Schwimmer Roger Biro, der Mountainbikerin Katrin Leumann und der Stabhochspringerin der Pascal Stöcklin. Der Podcast von der Stiftung Basel ist Sport, ins Leben gerufen durch einen Panathlon-Club von der beiden Basel. Präsentiert von der Basler Kantonalbank und der Mobiliar, sowie von weiteren Gönnern wie Co-Partner. Willkommen also, sagen wir, ich, der Radiomacher Stefan Plattner.
Und ich, Siena.
Hallo Siena.
Hallo,
schön,
Stefan.
Sind wir wieder da, gell? Und können so über Olympische Spiele unterhalten heute, wo wir beide geschaut haben, mehr oder weniger intensiv. Wir haben natürlich auch beide Ferien gehabt, aber was hast du so geschaut? Was hat dich begeistert an den Olympischen Spielen in Paris?
Ich habe sehr viel Beachvolleyball geschaut, vielleicht auch, weil wir in der letzten Folge mit einer Beachvolleyballerin geschwätzt haben. Irgendwie hat mich das voll fasziniert und ich bin halt auch selber am Strand gesehen und habe viel Beachvolleyball gespielt.
Passt natürlich dazu. Letztes Mal haben wir mit der Menia Bentele geredet, Beachvolleyballerin. Hast du irgendeinen Tipp mitnehmen zum selber spielen?
Ich habe es probiert, ein bisschen auf die Taktik schauen, aber es ist noch ein bisschen zu schwer gewesen. Ich glaube, ich muss sie vielleicht nochmal fragen.
Ich bin auch am Meer gesehen, allerdings nicht an dem Meer, was Wellen hat, weil ich begeistere mich für Surfen und finde es sehr toll, dass das olympisch ist. Auch sonst Freestyle-Sportart haben sie mich ein bisschen noch Skateboard habe ich geschaut. Und natürlich auch Stabhochsprung mit der Pascal Stöcklin, den wir heute hier bei uns begrüßen. Ja, Olympische Sommerspiele, das ist das grosse Thema heute in dieser dritten Folge. Es ist eine Spezialfolge mit drei Gästen, die ihre Olympiageschichten erzählen. Alle mit einem Bezug zur Stiftung Basel ist Sport.
Als erster Gast ist der Schwimmer Roger Biro bei uns. Bei ihm ist es genau 40 Jahre her. 1984 war er an den Olympischen Spielen mit der Schweizer 4x100m Kraulstaffel. Sie sind 9. geworden und damals war er 21 Jahre alt. Heute ist er 61, Vizepräsident vom Schwimmverein bei der Basel und Mitglied vom Panathlon Club.
Und ich muss sagen, Siena, hallo Roger, willkommen.
Ja, ciao zusammen.
Hallo Roger.
Ja, 40 Jahre her ist das jetzt eben mit deiner Olympia-Teilnahme. Los Angeles ist das gesehen. Wie präsent ist der Wettkampf noch, die ganze Geschichte Los Angeles 84?
Ja, es ist einfach lang her, 40 Jahre, das ist eine lange Zeit. Aber es ist immer dann sehr präsent, wenn die Olympischen Spiele wieder stattfinden. Also im Moment absolut brennend für das Erlebnis von damals.
Ja, du hast verschiedene Sachen erlebt, Los Angeles natürlich, vor 40 Jahren. Du weißt das noch genau. Also, wenn wir dich angefragt haben, ob du da ankommst, hast du mir schon ein paar Sachen erzählt gehabt. Und es hat so gedacht, als wäre es gestern gewesen. Also, eine Story von dir, die ich gehört habe, eben ist natürlich die sportliche Seite von diesem Wettkampf in L.A., wo speziell war, du hast dort können teilnehmen, also für das Teilnehmen von der 4x100m Kraulstaffel. Allerdings ist das nicht im Vorhinein klar gewesen, dass du dort mitschwimmen darfst.
Ja, das ist so. Wir haben eine Ausscheidung müssen machen am Morgen nach den Vorläufen, wo wir 6 Teilnehmer waren. Am Schluss haben nur 4 schwimmen. Und ich konnte mich dort durchsetzen und bin eigentlich durch das erst dort wirklich in dieser Staffel gewesen.
Und nachher, wie ist es gelaufen?
Und dann war es eigentlich enttäuschend, weil wir haben uns ganz viel ausgerechnet. Wir haben einen olympischen Rekord schwimmen, wir wollten im Finale gehen. Aber leider hat einer von uns versagt und ist fast 2 Sekunden langsamer gewesen. Und durch das sind wir nur 9. geworden.
Also Enttäuschung, aber hast du noch böses Blut dann geflossen innerhalb vom Staffelteam?
Ja, wir sind natürlich schon enttäuscht gewesen, sehr. Aber schlussendlich war das Event so toll gewesen, dass das eigentlich alles überschattet hat.
Das Event an sich, du sprichst es gerade an, Roger. Es war ein Event gewesen. Ich glaube, das erste Mal, dass eben als Event übergekommen ist, die Olympischen Spiele 84 zu L.A. Du hast gesagt, es sind die ersten kommerziellen Olympischen Spiele gewesen. Was hat das bedeutet für euch als Teilnehmer?
Ja, schon im Vorfeld von den Olympischen Spielen ist eigentlich alles vermarktet worden in Richtung Olympia vorbereitet. McDonald's ist ganz präsent gewesen, es ist Coca-Cola präsent gewesen und das hat man dann dort vor Ort gespürt gehabt. Und ich speziell habe das toll gefunden. Ich habe nur die Unterhose mitnehmen und alles andere habe ich gekriegt, also inklusive Zahnbürstchen und weiß ich was alles. Und, genau.
Effektiv alles vorhanden gewesen, also. Was? Badhose auch? Hast du nicht die eigenen Badhosen gehabt?
Nein, Badhosen haben wir natürlich schon unsere eigenen gehabt, vom Verband aus. Aber sonst, eigentlich wie ich die Unterhose, sonst habe ich nicht gebraucht.
Wahnsinn. Und ja, eben, wenn das kommerziell ist, hat es dann auch irgendwie finanziell dir etwas gebracht?
Null, nein. Wir haben keine Rappen gekriegt. Wir sind gratis dort eingegangen, aber wir haben nichts gekriegt dort.
Ja, nur? Oder hat das noch für Diskussionen gesorgt?
Nein, das war einfach so gewesen. Dort war Teilnahme eigentlich alles gewesen und dann hat man nicht noch um Geld geredet.
Ja, ja. Und dass du dann dort auftaucht bist, eben mit dem ganzen Kommerz auch, man muss ja nicht nur als positiv anschauen, wenn der Sport eben kommerzialisiert wird. Du hast jetzt gesagt, es ist natürlich unglaublich gewesen, hat das auch gefallen. Aber bist du nicht auch irgendwie erschlagen worden von dem Ganzen? Der olympische Geist ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist vielleicht, weiß nicht.
Nein, es war einfach sehr gigantisch gewesen. Alles, es sind Star Wars-Figuren sind zum Olympischen Dorf gekommen, es sind Schauspieler reingekommen, jeden oben hast du irgendwie können ins Kino gehen oder so. Und das sind die neuesten Filme gezeigt worden. Und von dem her ist es so sehr stark vermarktet gewesen. Aber man war fokussiert gewesen auf seinen Wettkampf und man hat gewusst, dann muss ich bereit sein. Und ich habe vielleicht den Vorteil gehabt, dass eigentlich die Schwimmer in der ersten Woche dran sind und in der zweiten Woche haben wir es dann richtig genossen.
Und natürlich bist du auch an der Eröffnungsfeier dabei gewesen. Das kann auch nicht jeder Sportler von sich behaupten, dass er dort kann teilnehmen, weil je nachdem hat er seinen Wettkampf später oder er nimmt nicht teil, weil er sonst zu müde ist nachher. Du bist dabei gewesen und du hast mir gesagt, du bist ein Schmuggler gewesen dort auf eine Art, oder? Hast du dort noch so ein Erlebnis gehabt, eine Story?
Ja, genau. Es ist im Vorfeld absolut verboten worden, jedem Teilnehmer, dass er irgendwie eine Fotokamera oder Handy hat es damals nicht gegeben. Aber auf den Fotoapparat mit rein schmuggelt. Man ist auch kontrolliert worden und ich habe es trotzdem geschafft, den Fotoapparat reingenommen und habe dann eigentlich ein flüssig Fotos gemacht, wenn ich jetzt daheim habe.
Ein spezielles Fotos hast du gemacht?
Ich habe zwei spezielle gemacht, kommen wir jetzt gerade in den Sinn. Eins mit Carl Lewis, der dort eigentlich der Top-Sprinter war und Weitspringer. Und das zweite war von Brooke Shields, damalige Superstar, schöne Schauspielerin. Und die hat dann sogar einen Pin gekriegt von mir für das Fotos.
Das also die Storys von Roger Birra aus dem Jahr 1984 von den Olympischen Spielen zu Los Angeles, schwieriges Wort. Wir wissen, was gemeint ist. Und bald geht es ja wieder auf LA dann, oder? Ja. Dann sicher auch speziell in 4 Jahren für dich.
Genau, 28 wieder LA, ähnliche Wettkampfstätten. Und vielleicht machen wir dort ein Revival so, dass wir ein paar zusammen dort hingehen und ein paar Wettkämpfe anlegen.
Und aus dem Jahr 1984 gehen wir über ins Jahr 2004.
Die Mountainbikerin Katrin Leumann aus Riechen ist damals 22 und Teilnehmerin an den Olympischen Spielen zu Athen. Der 19. Platz hat rausgeschaut. Aber das Spezielle daran ist, dass Katrin Leumann nur kurz vor ihrem Einsatz erfahren hat, dass sie an den Olympischen Spielen wird gehen. Hallo Katrin.
Hallo.
Ich habe es schon angetönt. Du hast einen Tag vorher erfahren, dass du an den Olympischen Spielen wirst gehen. Wie ist das dazu gekommen?
Ja, ich habe die Selektionskriterien zwar erfüllt, aber aufgrund der Quotenplätze durfte ich dann gleich nicht gehen. Und dann hat sich am Tag vor dem Rennen eine andere Athletin verletzt, hat den Knöchel gebrochen. Und dann hat Swiss Olympic und ein paar gute Leute alles in den Weg geleitet, dass sie mich irgendwie noch auf Athen bekommen.
Und dann hast du einfach ein Telefon bekommen?
Ja, also zuerst habe ich ein SMS bekommen von meinem Trainer, der das irgendwie mitbekommen hat, dass sich Petra Hensi verletzt hat und ich soll doch mal schauen, ob ich jetzt gleich noch gehen könnte. Und dann ist es relativ schnell gegangen, ja, sind dann Telefon gekommen.
Und wie war der Weg dort hin? Also muss man sich noch mal vorstellen, wie holt man da so schnell ein Ticket und wie reist du nach Athen?
Ja, also zuerst hat man ein bisschen diskutiert, ob eventuell die Rega mich gerade würde mitnehmen würde. Wenn sie geht, die verletzte Athletin zurückholen, dann war aber ihre Verletzung nicht so dringend, gewesen, dass die Rega geflogen ist. Also hat man einen Linienflug organisiert, einfach der letzte, der noch auf Athen geflogen ist, zu oben. Und ja, das war damals schon auch noch komisch, gewesen, dass man eigentlich ohne Ticket
mit deinem Namen drauf an den Flughafen geht und einfach sagt, ja, ich sollte irgendwie auf Athen kommen. Aber es hat alles geklappt, ziemlich kurzfristig. Also in den Medien war es, bevor ich überhaupt dort war. Und viele haben dann schon geschrieben, wow, so cool, kannst du auf Athen und so. Und ich habe gesagt, ja, wir sind jetzt noch zu Bratteln auf der Raststätte am Tanken, aber ja, ich bin mal unterwegs.
Das klingt gut. Und hast du dann einfach die Velo eingepackt und bist zum Flughafen und dann ja. Ist das Velo, bist du auch sicher gewesen, dass das Velo dabei ist?
Genau, wir hatten sogar noch schnell Zeit gehabt, um mit dem Velomech noch einen kurzen Service zu machen und es wirklich flugtauglich zu verpacken. Und dann Zürich Flughafen, genau. Ja, im Flugzeug habe ich dann wirklich gefragt, weil wir schon Erfahrungen gemacht haben, dass die Velo manchmal nicht mitkommen, ob es wirklich dabei ist, weil auch mit dem nächsten, ersten Flug am nächsten Tag wäre es eben zu spät. Dann müsste ich gar nicht gehen. Und ja, sie haben dann quasi 5 Minuten Verspätung in Kauf genommen, um noch abzuchecken, ob das Velo wirklich dabei ist. Und sie haben es mal bestätigt, dass es dabei ist. Und dann ist das gelaufen.
Das ist aber mega nett. Also wenigstens haben sie da noch 5 Minuten Zeit gehabt.
Genau, sie haben dann auch gewusst, um was es geht. Und ich durfte dann auch in der Business fliegen.
Ja. Also ist schon müssen erwähnen.
Genau, ja.
Und dann bist du in Athen angekommen. Und dann ab ins Olympische Dorf oder bist du noch immer anders gewesen?
Ja, also eigentlich sind wir dann, glaube ich, etwa Mitternacht angekommen, bin abgeholt worden für ins Olympische Dorf, aber ich hatte ja noch keine Akkreditierung gehabt. Also das hat alles auch noch mitten in der Nacht stattgefunden. Ja, bist du durch die Foti und Strichcode und weiß ich was alles, Scanner durch und irgendwo im Olympischen Dorf im Dunkeln in ein Zimmer und hat dann am Morgen das Fresszelt finden, was eigentlich schon die erste Herausforderung war.
Ja, weil du noch gar nicht da gewesen bist.
Genau.
Und wie war denn der Wettkampf für dich gewesen? Also du bist ja eigentlich nicht in der Vorbereitung gewesen für Olympia. Du bist dann vielleicht auch weniger nervös gewesen oder was hat das mit dir gemacht?
Ja, es war eigentlich noch damals, als ich auch noch geshootet habe. Also wir hatten am Mittwoch noch ein Fußballmatch und am Samstag dann das olympische Mountainbike-Rennen. Sicher nicht gerade die Vorbereitung, die man jetzt sich heutzutage vorstellt. Es hat immer geheißen, ich dürfe noch vor dem Rennen auf die Strecke, zumindest einmal, dass ich die Strecke noch mal gesehen habe. Das hat dann aber irgendwie gleich nicht geklappt und ich musste eigentlich ziemlich blind mal auf die Strecke. Dadurch hatte ich noch neue Bremsklötze drauf vom Melomech, hat auch die Bremse in der ersten Abfahrt nicht so da, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, es war dann eigentlich über die Saison hin eigentlich das schlechteste Rennen von der ganzen Saison, aber ein super Erlebnis.
Also eben trotz einem schlechten Rennen, was bleibt denn da für einen Eindruck? Also was war das Prägendste, was du dort erlebt hast?
Also für mich war sicher das Prägendste, das Olympische Dorf, wie alle Athleten miteinander, untereinander umgehen und wie es so ganz normal ist, dass jetzt einer mit der Goldmedaille reinläuft und neben dich sitzt und auch zur Nacht isst und mit dir ein bisschen gesprächelt. Und das war schon eindrücklich gewesen.
Also neben diesen prägenden Erlebnissen und dieser Vorgeschichte, Kathrin, habe ich auch gehört, eben, du bist nicht nur ein Fan von den Olympischen Spielen, wenn man rein die sportliche Selektion anschaut. Du hast mir gesagt, es ist manchmal ein bisschen schade, dass eigentlich nicht nur die Besten vom Land können teilnehmen. Wie du gesagt hast, du hast eigentlich dreimal die Limite erfüllt, hast aber 2004 eigentlich nicht können gehen, nur reingerutscht. 2012 bist du dabei gewesen, offiziell. Kriterien erfüllt und dann auch dürfen gehen. Und dann hat es noch 2008 gegeben, wo du eigentlich auch hättest gehen können, aber auch eben keinen Platz mehr gefunden hast, weil es halt noch 2 bessere gehabt hat.
Ja, ich denke, jede andere Nation hat die mit Kusshand mitgenommen. Und wenn es einfach in der Schweiz so starke Konkurrenz hat, seit Jahren jetzt, also es ist jetzt das Jahr in Paris auch nicht anders gewesen, ist es eben schwierig für den Athleten zu verstehen und gleichzeitig auch ein bisschen für einen Stellenwert nicht ganz so hoch wie jetzt zum Beispiel ein Weltcuprennen.
Und das eben, hast du dich irgendwie dagegen versucht zu wehren oder bist du auf die Hinterbeine gegangen oder hat es einfach geheißen, das müssen wir halt akzeptieren, dass das so ist mit der Quotenplatzregelung?
Also ich verstand es ja schon auch, dass man auch noch ein bisschen Exoten auch dabei haben will, aber ich finde, wie Top 20 vor der Welt sollte dabei sein und dann kann man immer noch auffüllen mit den Exoten. Aber ja, eben, das ist das Politikum. Sie konnten in Tokio 3 Athletinnen schicken. Und das war jetzt eigentlich auch nur einmal, wo das so geklappt hat. Sie haben es dann wenigstens gerade richtig ausgenutzt. Und jetzt sind es auch wieder nur 2, ja.
Aber eben besonders bitter ist es natürlich schon, wenn du sehr viel investierst. Irgendwie, ich glaube, 2016 hast du auf die Karte Vollprofi gesetzt und sehr viel investiert und dann nicht können gehen.
Ja, das ist schon so. Also es bleibt immer vom Athleten eigentlich das grösste Ziel, an Olympia dabei zu sein. Jetzt, wo ich schon ein bisschen länger nicht mehr so in dieser Bubble bin vom Spitzensport, sieht man es vielleicht ein bisschen anders und muss sagen, ja, es wird halt schon auch von den Medien sehr gepusht und von den Sponsoren, und der Athlet selber hat zwar ein tolles Erlebnis, aber sonst nicht viel. Und ja, Geld wird ziemlich viel geschäffelt, aber es kommt sicher nicht bis zum Athlet runter.
Eben darum ist es ja umso wichtiger, dass wenn du dort kannst gehen und dich kannst zeigen, dass du dann nachher irgendwie berühmter wirst, oder? Du hast, glaube ich, selber mal gemerkt, dass der Olympia schon etwas gebracht hat in dem Sinn.
Ja,
also, Bekanntheitsgrad.
Sicher, das gewinnt man sicher auch. Jetzt damals noch, wo Mountainbike eher eine Randsportart war, hat man natürlich viel mehr Bekanntheit erlangt durch die Olympischen Spiele. Und auch, ich war damals noch im Lehrersemi und bin quasi in der Semesterferien schnell auf Athen an die Olympischen Spiele. Und wo man zurückgekommen ist, haben dann die Dozenten doch auch gemerkt, boah, du bist an den Olympischen Spielen gewesen, du bist ja wirklich gut. Und ja, ich bin eigentlich froh gewesen, dass eigentlich bei denen auch mal ankommen. Aber es ist ein bisschen schade, dass es dann wirklich so viel braucht.
1984, 2004 und jetzt zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Die Stabhochspringerin Pascal Stöckli ist dabei gewesen. Sie wird aktuell von der Stiftung Basel Sport unterstützt und ist 27 Jahre alt.
Wir steigen in das Gespräch mit der Pascal Stöckli mit dem Moment, wo für sie die Olympischen Spiele zu Paris leider früh zu Ende gegangen sind, mit dem dritten Versuch in der Qualifikation über die Höhe von 4,40 m im vollen Stade de France vor 50'000 Zuschauerinnen und Zuschauern und live im Fernsehen auf der ganzen Welt.
Da sind wir bei Pascal Stöcklin, die Probleme hat auf den 440, zwei Fehlversuche bereits gehabt hat auf dieser Höhe. Das ist der dritte Versuch und der ist auch nichts. Ja, es war ähnlich wie beim ersten, den wir schon gesehen haben.
Ja, also die Höhe,
Höhe ist kein Problem. Ja. Ah, schade.
Ja, so schnell kann ein Wettkampf fertig sein und sich beenden.
Pascal lacht ein bisschen. Hallo und willkommen zum ersten Mal.
Hallo auch, ja.
Ja, was geht dir durch den Kopf, wenn du den Kommentar vom SRF nochmal hörst? So?
Ja, es ist halt schon krass irgendwie. Habe ich jetzt so mit ein bisschen Abstand, kann man es natürlich viel mehr relativieren und alles. Aber es ist halt schon bitter. Also, mein, sorry, 440 ist eine Höhe, wo ich eigentlich so fast an jedem Wettkampf gesprungen bin. Und dann bin ich am wichtigsten Wettkampf der Saison und kann immer das springen. Ja, aber es zeigt halt, wie anspruchsvoll der Stabhochsprung ist. Und amigs ist einfach nicht dein Tag. Und ja, aber ich glaube, bis jetzt habe ich es akzeptiert, dass es jetzt halt so war. Und schlussendlich kann ich es nicht mehr ändern.
Die Olympischen Spiele sind in einer Woche her. Fühlst du dich irgendwie leer danach?
Lustigerweise eben gar nicht. Also, meiner Meinung nach ist das wie der Grund, dass ich mit meinem Mentaltraining das eigentlich gut vorbereitet habe. Es ist mir sehr wichtig, dass ich nicht nur die Olympischen Spiele, die zwei Wochen oder die zwei Stunden als Ziel von meinem Leben und Ziel von dieser Saison anschaue, sondern wie den ganzen Weg da. Ich meine, ich habe wirklich von 0 oder minus 100 gefühlt gestartet. Und es ist einfach so eine coole Saison gewesen, wirklich. Also, ich habe wirklich Wettkampf an Wettkampf an Wettkampf, ich einfach konnte performen. Ich bin Bestleistung gesprungen, ich bin im Europa, also EM-Final gewesen. Und das dann an zwei Stunden aufhängen, finde ich dann irgendwie, ja, das passt für mich nicht. Und darum, ich bin so dankbar für das, für die Saison und dass ich überhaupt hatte für dort in Olympia.
Ja, das muss man, glaube ich, auch wirklich so, wie du gesagt hast, vorbereiten, weil ich habe auch gelesen, oder SRF hat so einen Bericht darüber gemacht, dass ein Drittel, glaube ich, sogar so postolympische Depressionen hat. Der Michael Phelps hat irgendwie über das geschwätzt und ist wegen dem im Fokus gekommen. Redet man denn auch mit anderen Sportlerinnen und Sportlern über das?
Persönlich habe ich jetzt noch mit fast niemandem darüber geredet. Aber ich weiß, dass es das gibt. Und vermutlich ist es halt eher dann so, wenn man natürlich das Ziel von einer Olympiamedaille hat und dann wieder gewinnt und dann nichts anderes mehr kann erreichen kann. Man hat das Höchste dann erreicht, dass es dann ein höheres Risiko ist, dass man reingeht. Und meine, ich bin jetzt ganz hinten im Feld, darum habe ich noch sehr viel Potenzial, wenn ich wieder angreifen kann. Vielleicht schützt das auch ein bisschen.
Also kannst du eigentlich wirklich positiv zurückblicken und also es ist mega schön, das gibt es wirklich nicht allzu oft. Ich stelle es mir manchmal vor, wie so, Also klar, es ist nicht vergleichbar, aber so ein Klassenlager, wenn man doch mit so vielen Leuten zusammen ist und dann kommt man heim und dann ist man einfach so plötzlich allein und denkt so, okay, ist das jetzt gesehen oder irgendwie weiss nicht was. Irgendwie steht man noch so ein bisschen ernüchtern und dann nachher vor heimkommen und Koffer auspacken und Wäsche machen und zu Mittag kochen. Oder.
Ja, das Leben ist halt einfach so normal. Also ich bin in Basel angekommen und habe so rumgeschaut, so mein Elternhaus angeschaut und dachte so, ja krass, jetzt bin ich wieder da irgendwie. Und
jetzt bin ich wieder normal.
Ja, fünf Stunden vor bist du in Paris, kann das Olympische Spiel und alles. Und ja, aber so ist halt das Leben. Also, und ich finde es mega schön, diese Erinnerung zu haben. Aber
bist du noch normal jetzt?
Ja, ja, durchaus. Also ich habe gerade...
Nein, ich meine jetzt... Nein, man sieht es auch, man spürt es auch, natürlich, wenn man dich trifft. Also natürlich bist du nicht abgehoben jetzt, auch nicht in der Luft natürlich abgehoben, aber trotzdem macht das ja vielleicht etwas mit einem, oder man erhofft sich, wir haben vorhin mit der Katrin Leumann darüber geredet, man wird bekannter, was ja auch gut ist für die eigene Karriere.
Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich schätze es nicht, dass man mich vielleicht jetzt mehr darauf anspricht oder dass ich mega viele Nachrichten bekomme, das finde ich mega schön und mega wertvoll. Aber am Ende des Tages bin ich immer noch Pascal. Also ich habe mich zusammen, ist mega herzlich gesehen, als ich vom Bahnhof zurückgekommen bin, gerade angekommen am Bahnhof in Basel, dann bin ich im Bus gestiegen und ist so ein kleiner Bub gegenüber von mir gesessen und habe plötzlich gesehen, so, was, du hast da die Olympiakleid und alles ab, bist du an der Olympia gesehen? Und ich so, ja voll, und dann habe ich 15 Minuten mit ihm geredet. Am Schluss war es so, cool, so, oh mega toll, ich habe jetzt einfach jemanden kennengelernt, der an Olympia war. Und ich habe jetzt ihm von, hey, ich bin einfach ein normaler Mensch, gell? Ist nicht so speziell, aber er hat das voll gefeiert. Und ja, das ist mega herzig auch.
Wo hast du deine Stäbe gehabt?
Die sind zurücktransportiert worden von einem anderen Trainer.
Eben, sonst bist du eben normal gereist eigentlich, oder? Da müssen wir nicht das Gefühl haben, bist du in der Delegation in einem Sonderbus.
Nein, es war wirklich echt mal schön gewesen, so unkompliziert ohne Stab zu reisen. Sogar bei der Eröffnungsfeier habe ich mit dem Velo am Bahnhof. Ich meine, man geht am Morgen mit dem Velo am Bahnhof, dann nimmt den Zug. 4 Stunden später bist du im Olympischen Dorf und dann bist du an der Eröffnungsfeier am Oben. Das ist so abartig surreal und hat schon einen Moment gebraucht, um das zu verdauen.
Und ich habe in der Ferien habe ich so ein bisschen Olympia verfolgt, weil ich eben kein WLAN hatte. Das heisst, ich konnte nicht alles schauen. Aber ich habe auf Instagram irgendwie ganz verschiedene Gerüchte gesehen. Und jetzt haben wir mal ein bisschen nachgefragt bei dir, ob das auch wirklich stimmt. Weil als Erste, was ich gesehen habe, ist, dass irgendwie 300'000 Kondome verteilt worden sind.
Wow, also das...
Die hast du nicht gesehen.
Die Zahlen kann ich nicht bestätigen, aber ich weiss, dass ich sehr... präventiv gegen Olympia-Babys vorgehen.
Und dann, was ich auch noch gesehen habe, das war irgendwie so ein Trend gewesen, dass viele auf Hinge oder Tinder und all diesen Sachen ihren Standort gewechselt haben zum Olympischen Dorf, damit sie mit Sportlerinnen und Sportlern matchen können.
So gut. Also ich muss sagen, so aus Langweil am Schluss habe ich auch noch Bumble runtergeladen.
Ja, verständlich.
Aber so viele im Olympischen Dorf habe ich jetzt gar nicht angetroffen. Darum weiss ich jetzt auch nicht... Vielleicht bin ich auf den Sport dran gewesen. Und ja, alle Guten sind schon weg gewesen.
Ja. Vielleicht ist das gewesen. Hast du denn eigentlich aus dem Dorf auch raus können?
Ja, das ist eigentlich ohne Probleme rausgehen.
Weil ich habe auch gesehen, es hat so viele Polizistinnen, Polizisten gehabt, Polizeieinheiten und alles und mega hohe Sicherheit. Aber du hast easy einfach raus und dann hast du ein Badge oder irgendetwas gehabt.
Ja, genau. Also wir haben so, der goldige Zugang ist die Akkreditierung gewesen. Und dann ist eigentlich wirklich überall rein und raus können und es ist eigentlich kein Problem gewesen.
Und dass es irgendwie Schwimmerbärle gegeben hat, die zum Eiffelturm ist, ein Foto machen und nachher sind sie, glaube ich, ausgeschlossen worden.
Schwimmerbärle?
Das war keine so Regel im Swiss Olympic Team, dass er nicht, also, oder während deiner Wettkampfphase hast du gleich dürfen machen, was du wolltest?
Ja, also die Swiss Athletik ist eigentlich recht offen. Ich glaube, die vertrauen uns einfach, dass wir das Richtige machen und dass wir genug erwachsen sind, um uns richtig zu fokussieren. Da habe ich jetzt nie Einschränkungen gehabt, ja. Aber vielleicht haben sie mich auch nicht auf dem Radar gehabt, keine Ahnung.
Und was hast du denn sonst noch so gemacht? Also bist du dann auch aus dem Dorf, hast du Paris angeschaut oder trainiert und geschlafen und erholt?
Also vor dem Wettkampf war mein Leben schon recht langweilig. Da bin ich einfach ein bisschen im Village herum, bin ein bisschen chillt, bin noch Kaffee trinken, es hat guten Kaffee gehabt. Ja, aber so richtig Paris eigentlich erleben, das habe ich erst nach dem Wettkampf. Da bin ich mit den Eltern raus, bin jetzt Velofahren in Paris, das war mega cool gewesen. Beachvolleyball schauen, das war abartig gewesen.
Das habe ich auch geschaut.
Ja, das ist
also cool. Im Fernsehen.
Nein, das war wirklich unglaublich.
Also eben vor dem Wettkampf, das nimmt mich schon ein Wunder. Du hast da so viele Sachen zur Auswahl, es bietet viel. Eben der Roger Birrer, der Schwimmer, der 1984 war an den Olympischen Spielen, gesagt, dort war das erste Mal, dass es ein Angebot gegeben hat, der Event. Und jetzt stelle ich mir vor, in Paris ist der Event sicher auch relativ gross gesehen. Wie gross ist die Versuchung, dass man da irgendetwas macht und eben versucht, Leute zu treffen und den Austausch zu haben mit anderen Nationen, und dann vergisst man eigentlich den Wettkampf.
Ja, also ich muss sagen, die Angebote sind schon unglaublich gross. Aber tendenziell bin ich generell jemand, der sehr von hängt ist in diesen Sachen. Also ich brauche immer jemanden, der mir sagt, dass es das gibt, damit ich es checke, dass es gibt. Also weder zum Coiffeur gehen, meine Frisur machen vor dem Wettkampf, weder Nägel machen oder irgendwie auch einen Latte-Art-Kurs habe ich jetzt auch nicht gemacht. Hat man alles können machen. Immerhin bin ich Fotos machen vor, dann so eine 3D-Animation, die man auch können machen. Aber ja, auch den Meditationsraum habe ich jetzt nie gebraucht oder sonst die ganzen Angebote habe ich sehr reduziert in Anspruch genommen.
Natürlich, der Eröffnungsfeier, oder? Du hast das ja auch geteilt auf den sozialen Medien, dass du dort gesehen bist. Man hat das im Fernsehen, die Eindrücke können sehen. Viele Leute sind begeistert gesehen mit dem auch einmaligen, mit der einmaligen Sache, dass man nicht muss einlaufen ins Stadion. Hätte das nicht gestört, dass du nicht hast können einlaufen, sondern auf einem Boot gesessen bist, auf der Seen?
Nein, eigentlich gar nicht, weil es ist wirklich recht komfortabel gewesen. Wir haben uns ein Bödli gehabt mit dem Dach, wir konnten hinsitzen, es hat Snack gegeben, es hat Wasser gehabt, es hat WC gehabt. Und ja, wenn es dann losgegangen ist, bist du halt wie so am Rand gewesen, hast dein Fähnchen geschwungen und gejubelt und so. Darum, es ist schon recht cool gewesen. Aber eben, bis heute, ich muss die Eröffnungsfirma noch schauen. Ich habe noch keine Ahnung, was überhaupt passiert ist.
Also sehr spannende Eindrücke schon mal, oder eben nicht Eindrücke, genau, oder dir noch musst holen auf eine Art. Eine Frage da dazu zu dem ganzen Olympia-Event haben wir von jemandem, der letztes Mal da war, in der letzten Podcast-Folge, Menia Bentele. Genau, sie stellt auch noch eine Frage in die Richtung.
Hallo, ich bin Beachvolleyballspielerin Menia Bentele und liebe Pascal, als erstes mal herzliche Gratulation zu deinem Olympia-Debüt. Mich würde interessieren, ob es etwas gibt, wo du dir komplett anders vorgestellt hast, als es dann war, jetzt in Paris an deiner Olympia-Erfahrung. Liebe Grüße!
Danke, Menia, für die Frage. Du überforderst mich jetzt gerade. was sicher anders war, als ich mir das vorgestellt habe, zum Beispiel irgendwie die Busfahrer, wenn ich vom Training zurückgefahren bin, hat auch nicht mehr gewusst, wo durch, hat völlig den Weg verloren. Und schlussendlich bin ich dann neben ihm gestanden mit meinem Navi und habe ihn zurückgelassen ins Athletenvillage. Das ist jetzt sehr überraschend, dass man das muss in einem Olympischen Spiel, aber es war auch lustig gewesen.
Und was immer wieder so beschworen wird, auch, was ja auch die Olympischen Spiele ausmacht, ist der olympische Geist, eben, der Sport, der vereint, der zeigt, wie man friedlich zusammenleben kann unter verschiedenen Nationen. Da haben die Südkoreaner mit den Nordkoreanern ein Foto gemacht, das ist um die Welt gegangen. Hast du auch so etwas erlebt oder hast du das gespürt irgendwo?
Gespürt habe ich es definitiv, weil es halt, wenn du einfach durch das Village läufst, dann siehst du halt 15, 15 verschiedene Nationen. Du siehst am Nebentisch essen die Chinesen schon am Morgen Reis und alles. Und es ist einfach immer friedlich. Und es ist einfach wirklich die meiste Zeit eine gute Stimmung. Und dann merkst du plötzlich gerade in einer Welt wie heute, wo so viele Konflikte sind, so viel negative Energie und so viel Polarisierung auch besteht. Wenn du einfach etwas hast, was dich vereint, die Freude am Sport. Und alle von uns haben den Sport angefangen, weil sie einfach sich gern bewegt haben. Weil sie einfach so Freude hatten an der Bewegung. Und das ist so etwas Schönes, was ich finde, vielleicht tut es uns auch gut, halt alle vier Jahre das wirklich mal zu realisieren. So, hey, klar, es ist ein Marketing aktuell, aber der wirkliche Spirit von Olympia ist wirklich das Zusammensein. Egal, von wo du kommst, wer du bist.
Und du hast dich auch sehr überraschend qualifiziert für die Olympischen Spiele in Paris. Du hast alles auf die Karte Profi gesetzt, kurz vor dem Abschluss von deinem Medizinstudium. Hat sich das für dich gelohnt?
Definitiv. Würde ich wieder so machen.
Und ich habe noch gelesen, du bist verletzt gewesen im Februar. Also eigentlich fast irgendwie wäre alles eigentlich nicht dazugekommen. Was hast du denn gemacht, dass das irgendwie noch aufgegangen ist?
Also die Verletzung hatte ich im Herbst gehabt. Im Februar bin ich endlich wieder mal gesund gewesen.
Ah, okay. Kleine Fehlinformation.
Ja, ich glaube, wir haben einfach wie am Plan festgehalten. Also wir sind zurückgegangen mit dem Training, wir haben es angepasst. Ich habe viele Sachen optimiert. Eben auch neue Einlagen, neue Schuhe, wirklich nochmal voll über die Bücher gegangen. Aber was schlussendlich erzählt hat, ist, dass ich wirklich nur Sport machen und vor allem die Erholung hatte, die ich gebraucht habe, wo man halt das Studium vorher nicht erlaubt hat. Das war der entscheidende Punkt.
Das ist ja eben die Unterstützung von außen auch wichtig, sei das Trainerteam und so. Das ist immer so der Moment auch nach grossen Leistungen, wo man sich bedanken kann bei 1000 Leuten oder so. Habe ich auch schon gelesen, eben, du hast natürlich ein Unterstützungsteam hinter dran gehabt. Wir machen den Podcast für die Stiftung Basel ist Sport, die auch mitgeholfen hat natürlich, dass du da hast können investieren. Was rot ist anderen jungen Sportlerinnen und Sportlern, die das vielleicht hören, die auch mal an Olympia gehen wollen, was müssen die noch machen? Wo sollen sie sich Unterstützung holen? Wie hast du das auf die Reihe bekommen? Du kannst auf Profi sein.
Viel hättest du mit Glück, also dass du auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Gerade wenn du jetzt halt in Basel bist, würde ich mich sicher mal gut so informieren, bei den eigenen Verbänden oder auch bei Basel Stadt direkt anschreiben. Wir haben schon recht gute Förderprogramme. Und abgesehen vom Finanziellen ist es halt wirklich einfach wichtig, dass du die richtigen Leute um dich herum hast. Dass wie die dir Energie ziehen, dass die dich von denen fernhalten und wirklich einfach ein Team hast, wo wie in guter und schlechter Zeit halt mit dir zusammen ist und dir auf die Energie gibt. Sei es jetzt eben Mentaltrainer, Eltern, die fast die wichtigsten sind für mich, Physio, Doktor, alles. Trainerin.
Absolut, ja genau, Trainerin. Und du hast ja auch ein Vorbild, oder? Oder eine, die ein bisschen vorne wegzieht, macht das auch noch viel aus. Wie intensiv ist der Austausch mit der Angelika Moser?
Das ist eigentlich schon recht intensiv. Also man sieht sich fast jeden Tag im Training in der Halle. Wir sind so in unterschiedlichen Trainingsgruppen, aber es ist schon schön, sich so immer wieder zu sehen und vor allem so eine Weltathletin wie zu haben, weil dann weisst du sicher, du hast immer noch etwas, um daran zu arbeiten und besser werden.
Und eben, wenn wir über Stabhochspringen reden und Vorbilder und Leute, die gut sind, wir haben von Armand Duplantis schon geredet vor dieser Aufnahme hier. Du hast auch gesagt, du kennst den so schon ein bisschen. Da hat man schon den Austausch in der Szene von der Sportart innerhalb.
Ja, also so ganz persönlich mit ihm geredet habe ich jetzt auch noch nie richtig, aber man kennt sich vom Gesehen her, also ich ihn auch, mich sicher nicht, aber wir sind vor x Jahren mal zusammen, haben wir so ein kleines Event gesehen in Deutschland und dann sind wir so zu oben nach dem Wettkampf an den Baggersee gefahren und dann über einen Zaun geklettert mit anderen Athleten und dann sind wir auf der Nacht in den See gebadet und dann war auch dabei gewesen. Natürlich noch nicht der Weltstar wie heute, aber auch schon gut an der Spitze.
Eben heute absolut ein Weltstar und ein Weltrekordhalter. Wir haben das natürlich auch im Fernsehen gesehen, die Show von ihm. Das ist eine schöne Show, der Stabhochsprung, was so darauf ankommt, wie du es am Anfang gesagt hast, dass man halt muss bereit sein und wenn es dann nicht der richtige Tag ist. Aber bei ihm ist es irgendwie immer der richtige Tag.
Ich weiß nicht, wie er das macht. Man sitzt ja die ganze Zeit rum, macht keine Aufwärmen, alle anderen müssen sich aufwärmen und dann nimmt er den Stab, Säckle da und springt wie kein anderer. Also, das ist ein Jahrhunderttalent.
Ja, Pascal Stöcklin, klar, jetzt ist noch die Frage, wenn man das Olympia-Ziel mal erreicht hat, du hast zwar keine Medaille, das kannst du natürlich noch als Ziel setzen. Hast du das auch als Ziel oder wie geht es bei dir weiter?
Kurzfristig geht es jetzt sicher noch mit einer kurzen Trainingsphase und noch den letzten Wettkampf dieser Saison weiter, Ende September oder Ende August, Anfang September. Und dann längerfristig mache ich sicher auch noch das eine oder das andere Jahr weiter. Also ich muss sagen, auch jetzt würde ich es nicht nochmal vor Olympia machen. Olympia sind seit 2 Wochen, 2 Stunden. Ich mache Sport, weil ich es einfach so cool finde, weil ich mega Spass an der Bewegung habe und mich immer wieder so weiterentwickeln und weiter an mir arbeiten. Und das ist so wie die Flamme in mir, die mich eigentlich motiviert, jeden Tag dort zu stehen. Olympia ist so Belohnung nach all diesen Jahren. Und jetzt im Moment würde ich schon sagen, LA ist schon das Ziel.
Du müsstest ihn ein bisschen länger anreisen.
Ja, durchaus. Der Roger hat mir vorhin schon gesagt, wie sie sich dort so ein bisschen vorbereitet haben mit Trainingslager im Vorjahr und so ein bisschen schauen, was sind die besten Taktiken. Wenn es so weit ist, dann komme ich schon mal darauf zurück.
Und dann kannst du sicher auch wieder ganz viele andere Sportarten schauen. Und wir haben hier immer die Schlussfrage, welche Sportart wäre gar nicht für dich?
Schiessen.
Okay.
Mein Rücken wird das nicht aushalten. Ich habe das einmal 10 Minuten probiert und ich habe so Rückenweh gehabt wie nach 3 Jahren ohne Massage. Stabhochsprung.
Also nein, vielen Dank für den Besuch, Pascal Stöckli, und wünsche dir viel Erfolg im Rest der Saison.
Danke vielmals.
Danke, bist du gewesen.
Ja, wir verabschieden uns von der dritten Folge vom Podcast von der Stiftung Basel ist Sport. Und wenn es euch interessiert, was schon gegangen ist, dann hört rein. Auf Spotify, auf allen möglichen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Auch auf der Webseite von Basel ist Sport. Der Podcast von der Stiftung Basel ist Sport ist präsentiert worden von der Basler Kantonalbank und der Mobiliar sowie von weiteren Gönnern wie Co-Partner.